wenn wir unsere Daten zusammengeben, können wir letztlich Behandlungsqualität messen und können Patienten zusichern, dass wenn sie in einem Spital behandelt werden, dass die Qualität sozusagen gemessen wird, auch besprochen wird dann hinterher, sonst nutzt das ja alles nichts, und daraus wieder Ableitungen gemacht werden, wie man es verbessern kann.
Hallo, willkommen bei den GesundheitsrebellInnen. Du hörst den Innovationspodcast von Kurvenkratzer. Wir sind das Lifestyle-Magazin für Krebsbetroffene und berichten über alle Aspekte deines Lebens mit der Krankheit. Mein Name ist Florian Lems. Ich bin Chefredakteur des Magazins und Kommunikationsberater. Wenn du mehr über diesen Podcast wissen willst, hör dir unsere Nullnummer an. Darin erkläre ich, warum ich diesen Podcast mache. Und jetzt geht's los. Wenn du die bisherigen Folgen der GesundheitsrebellInnen gehört hast, ist dir sicher aufgefallen, dass es in diesem Podcast nicht nur um Krebs geht, sondern allgemein über das Gesundheitswesen der Zukunft. Mein heutiger Gast bringt uns aber wieder zurück zum Thema Krebs. In dieser Folge geht es um die Vernetzung von Daten, von Krebsdaten, um genau zu sein. Die Datenbank des Tumorzentrums Oberösterreich gilt in dieser Hinsicht europaweit als vorbildlich. Seit der Gründung im Jahr 2012 wurden dort mehr als 80.000 Krebsfälle dokumentiert, vernetzt und analysiert. Der Vorteil davon ist, dass durch die Auswertung großer Datenmengen viel bessere Aussagen über Krankheitsverläufe gemacht werden können. Und das verbessert die Behandlungsqualität künftiger Patienten und Patientinnen. Heute spreche ich mit dem Gründer dieser Tumordatenbank, Ansgar Weltermann, ist Onkologe, Leiter des Zentrums für Tumorerkrankungen am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz und Vorstandsmitglied der Österreichischen Krebshilfe. Lieber Ansgar, willkommen bei den GesundheitsrebellInnen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, herzlich willkommen.
Ansgar, stell dich doch mal vor, wie bist du beruflich zu dem geworden, der du heute bist?
Das ist eine tiefe Einstiegsfrage. Also, begonnen hat alles in Wirklichkeit, dass ich in Aachen, wo ich studiert habe, eine wissenschaftliche Arbeit absolvieren wollte, um meine Promotion, den Doktortitel zu erreichen. Und ich bin von Aachen aus 1000 Kilometer nach Wien getrampt. Ich hatte nicht sehr viel Geld. Und habe dann im Allgemeinen Krankenhaus Wien, bin ich von Sekretariat zu Sekretariat gelaufen, um tatsächlich irgendwo eine Anstellung zu finden als junger Wissenschaftler. Und dann bin ich gelandet auf der klinischen Pharmakologie und habe dort ein Kooperationsprojekt gemacht mit der Hämatologie und bin dadurch letztlich zum Hämatologen geworden. Also ein weiter Weg, viel mit dem Daumen raus an Autobahnraststätten stehend.
Dann wollen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Autofahrer und Autofahrerinnen da draußen richten, die dich mitgenommen haben.
Ja, genau. Danke, ja.
Ansgar, bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, eine Frage, die ich jedem Gast am Anfang der Sendung stelle. Welchen Gegenstand hast du mitgebracht und was sagt er über dich oder das Thema Innovation aus?
Also danke für die Chance, etwas mitzubringen. Das war gar nicht so einfach, weil wie will man digitale Daten mitbringen? Wie will man etwas mitbringen, was im Computer mit Statistik und vielen Dingen läuft? Also ich kann jetzt keinen Computer in der Art mitbringen. Aber eine Kollegin von mir hat etwas, wie ich finde, sehr Innovatives gemacht. Es geht immer um das Vernetzen von Dingen. Es gibt ja vieles, man erfindet nicht jeden Tag das Rad neu. Aber es geht darum, Dinge zu vernetzen und daraus Neues zu schaffen. Was hat die gemacht? Die hat selber einen Bauernhof. Sie ist Tumordokumentarin im Tumorzentrum und hat Eierkartons beklebt mit einem Logo vom Tumorzentrum, wo drauf steht freie Landeier von glücklichen Hühnern, frische Eier für frische Kollegen von Rettalm nach Linz. Und mit dem Logo vom Tumorzentrum. Und ich fand das so nett, weil das so innovativ ist. Und letztlich, Eier sind ja auch etwas sehr Häufiges. Und wir wollen natürlich auch präsent sein. Krebserkrankungen sind auch nicht selten. Und ich finde, die Kombination hat so nett gepasst, dass ich das mitgebracht habe.
Sozusagen eine ungewöhnliche Werbefläche für das Tumorzentrum.
Genau, genau.
Na, sehr cool. Gleich zu Beginn eine Frage. Big Data ist ja nicht erst seit gestern ein Buzzword. Die Auswertung großer Datenmengen ermöglicht die Analyse unseres Kaufverhaltens, Klimamodelle werden mit Big Data gefüttert und auch in anderen Forschungsbereichen spielen Datenauswertungen eine große Rolle. Doch wenn es um die Auswertung von Gesundheitsdaten geht, sind wir eher zurückhaltend. Die deutschsprachigen Länder gehören sogar zu den Schlusslichtern Europas, wenn es um die Auswertung medizinischer Daten geht. Warum tun wir uns ausgerechnet im Gesundheitsbereich so schwer mit Daten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst, der Begriff Big Data trifft auf das, was wir machen, nicht zu. Big Data sind Daten, die sozusagen anfallen, wo es nicht nur um 80.000 Patienten geht oder 100.000 Patienten geht, sondern da reden wir von Datensätzen, die weit in die Millionen hineingehen, die bis in die Milliarden gehen. Das haben wir hier nicht. Was wir machen ist, jeder Datensatz, den wir erheben und auch dokumentieren, ist letztlich ein handverlesener Datensatz. Das zeichnet die Qualität auch aus. Das sind handverlesene Daten, wo wir ganz gezielt bestimmte Informationen zu jedem Krebspatienten sammeln und die dann auch mit, wir nennen das konventionellen mathematischen oder statistischen Methoden auswerten. Wir gehen also nicht hin und suchen nach irgendwelchen Assoziationen, sondern es sind ja viele Dinge bekannt. Was wir machen ist Qualitätssicherung auf höchstem Niveau, indem wir sagen, wie werden Krebspatienten behandelt und sind die Erfolge, die sozusagen in Studien zum Beispiel getestet worden sind, lassen die sich, wir nennen das Real-World-Data, lassen die sich im echten Leben, also mit normalen Patienten, tatsächlich bestätigen. Das hat also weniger mit Big Data zu tun, sondern was wir machen, ist tatsächlich handverlesene Daten erheben, um mit genau definierten Analysen zu schauen, wie gut ist unsere Behandlungsqualität. Es geht um Behandlungsqualität, das ist unser oberstes Ziel, weshalb wir diese Auswertung machen. Man kann diese Daten natürlich dann auch nehmen, um zusätzlich darüber hinaus neue, sage ich jetzt mal, Assoziationen zu entdecken. Ich sage jetzt mal, wir könnten vielleicht entdecken, dass zum Beispiel die Lebensqualität von Patienten, wenn man sogenannte Patient-Reported Outcomes erhebt, also wo Patienten berichten, wie es ihnen geht, dass wir vielleicht dort erkennen können, welche Muster sind da, dass Patienten schlechter ansprechen, dass man vielleicht sogar früher schon erkennen kann, dass diese Therapie für den Patienten nichts ist. Das wäre dann nicht ein Beweis. So können wir Assoziationen herstellen zwischen den Daten, um dann neue Erkenntnisse dann in einer Studie zu untersuchen. Aber das sind Assoziationen und sind keine Beweise. Aber das primäre Hauptanliegen ist tatsächlich Qualitätssicherung.
Okay, nun versuchen wir das vielleicht nochmal runterzubrechen. Du hast ja bereits vor mehr als 10 Jahren erkannt, welche Vorteile daran liegen, klinische Krebsdaten zu dokumentieren, zu vernetzen und abzugleichen. Kannst du sie für die Hörerinnen und Hörer nochmal aufzählen? Also was sind die konkreten Vorteile von vernetzten Krebsdaten?
Der Ansatz, weshalb wir das alles begonnen haben, war zu sagen, in einem einzelnen Spital sind zu wenig Krebspatienten, dass man in einem kleinen Spital tatsächlich die Behandlungsqualität messen kann. Wenn ich in einem Spital 30 Krebspatienten habe mit der Diagnose Darmkrebs, von denen ein Teil operiert wird, ein Teil vielleicht in einem Krankheitsstadium ist, wo ich nicht mehr operieren kann, wo bei den manchen Patienten Lymphknoten befallen sind, der eine vielleicht keine Chemotherapie will, dann ist bei 30 Patienten die Gruppe so heterogen, nennen wir das, so unterschiedlich, dass ich nie sagen kann, wie gut meine Behandlungsqualität ist. Selbst wenn ich bei jedem Patienten einzeln dokumentiere, wie gut er angesprochen hat, es nutzt mir nichts in Wirklichkeit zu sagen, wie gut ich bin. Wenn ich 2, 3, 4, 7 und wie wir jetzt tun, 13 Spitäler in Oberösterreich, nämlich alle, die Onkologie betreiben, die Daten von diesen Patienten erhebe, habe ich auf einmal in einem, sagen wir mal, Tumorstadium 1 beim Darmkrebs auf einmal nicht mehr nur 3 Patienten oder 5 Patienten, sondern habe ich direkt eine wesentlich größere Gruppe und über diese Gruppe kann ich dann letztlich auch eine Qualitätsmessung machen. Also der Ansatz war, wenn wir unsere Daten zusammengeben, können wir für ganz Oberösterreich letztlich Behandlungsqualität messen und können Patienten zusichern, dass wenn sie in Oberösterreich in einem Spital behandelt werden, dass die Qualität sozusagen gemessen wird, auch besprochen wird dann hinterher, sonst nutzt das ja alles nichts, und daraus wieder Ableitungen gemacht werden, wie man es verbessern kann.
Und wie funktioniert das genau, diese Datenbank? Also wie soll man sich das vorstellen? Welche Daten werden dort genau aufgenommen?
Wenn ein Patient mit einer Krebserkrankung in einem der oberösterreichischen Spitäle aufgenommen wird, werden ja sowieso schon mal Basisdaten wie das Geburtsdatum, das Geschlecht, solche Dinge erfasst. Dann kommen Daten hinzu, die wir brauchen für die Therapieentscheidung. Da sind Daten dabei, wo es um die Fitness des Patienten geht. Es sind ja oftmals ältere Menschen auch von Krebs betroffen, wo eventuell Daten zu dem sogenannten ECOG, das ist sozusagen ein Score, der erhebt, wie fit ein Patient ist. Kann er sich alleine versorgen? Braucht er Hilfe im Alltag? Solche Dinge spielen natürlich hinein. Aber dann vor allen Dingen auch die Tumorcharakteristika. Welche Krebserkrankung liegt vor? In welchem Stadium liegt sie vor? Gibt es bestimmte Merkmale, wie beispielsweise beim Brustkrebs Hormonrezeptor positiver Tumor oder nicht? Das heißt, wir schauen uns die ganzen Tumorcharakteristika an, bis hin zu den sogenannten molekularen Markern. Da gibt es ja ganz spezielle Untersuchungen. Und diese Daten werden in Oberösterreich von sogenannten Tumordokumentaren erfasst. Das sind speziell ausgebildete Fachpersonal, Frauen, Männer, die darauf geschult sind, jede Krebserkrankung optimal in dieser Datenbank zu erfassen. Das heißt, wir versuchen natürlich automatisiert möglichst viel schon zu übernehmen, aber was nicht automatisiert übernommen werden kann, wird mit der Hand übertragen in diese Datenbank. Dort gibt es strukturierte Felder. Ich sag mal, ein Beispiel ist Geschlecht, männlich, weiblich. Da gibt es in dem Sinne, man hat auch die Möglichkeit, noch divers anzuklicken, aber es gibt sozusagen drei Auswahlfelder. Und so geht das mit allen Feldern dahin. Das heißt, es gibt die Charakteristika des Patienten, wie Alter, Geschlecht und so weiter. Dann gibt es Tumorcharakteristika. Und dann gibt es natürlich Dinge, die dann im Laufe der Zeit passieren. Im Laufe der Zeit passiert das Tumorboard. Es wird eine Empfehlung ausgesprochen für den Patienten. Dann kann es sein, dass der Patient diese Empfehlung auch wirklich annimmt und vielleicht eine Operation wie empfohlen stattfindet. Dann dokumentieren wir diese Operation. Wann hat die stattgefunden? Wir dokumentieren den Zeitpunkt, wann ist er ins Spital aufgenommen worden, bis wann hat die Operation stattgefunden, weil wir wissen ja, der Zeitabstand sollte nicht zu groß sein, weil ja in der Zwischenzeit die Krebserkrankung wachsen kann. Das heißt, das messen wir und wir schauen uns an, wie flott sind wir unterwegs. Dann gucken wir an, gab es Komplikationen während der Operation oder nach der Operation. Das wird dann auch entsprechend erhoben. Gab es eine Infektion oder eine Blutung? Wir schauen uns an, wie gut war die Qualität der Operation. Dann bekommt der Patient vielleicht eine Chemotherapie. Dann erheben wir sozusagen, wie viele Therapien sind geplant. Hat der Patient die Therapie tatsächlich durchführen können? Wurde die Dosis eventuell reduziert? Wurde die Therapie abgebrochen wegen Nebenwirkungen? Das alles wird minutiös erfasst, sodass wir hinterher genaue Aussagen machen zu dem Patienten. Und das, was jetzt neu hinzukommt, ist natürlich auch, dass wir eine Langzeiterfassung machen. Das heißt, wenn die Krebsbehandlung abgeschlossen ist, dass wir auch dort praktisch nachschauen, was ist denn dort? Bleibt die Krankheit wirklich weg oder tritt sie wieder auf?
Und werden in dieser Datenbank nur medizinische Daten erfasst oder auch Informationen zur Lebensqualität von PatientInnen? Ich frage das deshalb, weil in der Community von Kurvenkratzer die Lebensqualität während der Behandlung immer eine riesige Rolle spielt. Werden diese Daten also auch erfasst?
Ja, das ist eine super Frage und natürlich in gewisser Weise Zukunftsmusik. Und davon erzähle ich deswegen gerne, weil wir jetzt dabei sind, das umzusetzen. Das ist international noch kein Standard. Das ist in Studien, wird das gemacht. Das wird in einzelnen Versuchen, in Piloten sozusagen in einzelnen Krankenhäusern gemacht. Aber es hat in Wirklichkeit im ganzen deutschsprachigen Raum zumindest niemand flächendeckend eingesetzt. Wir haben ein Projekt laufen und damit bist du schon beim Thema Innovation. Das nennt sich ONKIP, steht für Onkologisches Informationsportal. Wir haben vor 3 Jahren mit diesem Projekt begonnen und haben jetzt am 28. März den ersten Patienten eingeschlossen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Das ist eine Software, die der Patient von zu Hause aus bedienen kann. Er bekommt diese Software, seine Zugangsdaten im Spital vom Arzt. Der Arzt händigt dem Patienten die Informationen aus und sagt, wir haben für Sie ein Portal, da stehen Informationen zu Ihrer Erkrankung. Erkrankung drin, zum Beispiel Darmkrebs oder multiples Myelom, was auch immer. Und gleichzeitig stehen dort auch Fragebögen bereit, die der Patient beantworten kann. Da gibt es ganz verschiedene Systeme, aber praktisch das Grundprinzip ist wie folgt: Der Patient geht nach Hause, er erklärt sich digital mit der Anwendung einverstanden, kommt in sein Portal, sein persönliches Portal. Die Daten dort sind aber anonym, das ist in Wirklichkeit nur Datensalat, da steht jetzt nicht der Name vom Patienten drin, sondern das ist letztlich eine Kennnummer. Der Patient, es ist also auch datensicher, der Patient kann dort einen Fragebogen beantworten, der wird genau in definierten Abständen gestellt, der hängt auch davon ab, welche Erkrankung und welche Therapien man bekommt. Und dann werden diese Daten ins Spital übermittelt. Und wenn der Patient das nächste Mal ins Spital kommt, schaut der Arzt, die Krankenschwester oder die Psychologin gemeinsam mit dem Patienten diese Daten an. Und sie können darauf reagieren. Der Riesenvorteil ist, der Patient kann sich zu Hause in Ruhe darauf vorbereiten und kann sozusagen schon einfach, kommt vorbereiteter auch ins Arztgespräch und er kann für sich seine Daten auch im Verlauf sehen. Also wir sind dabei, das zu machen. Wir haben begonnen mit Patienten mit allogener Stammzelltransplantation, weil das sind junge Patienten, die sind hoch belastet. Aber bis Ende des nächsten Jahres wollen wir für jede Krebserkrankung, die wir im Tumorzentrum betreuen, so ein Portal haben, wo der Patient diese Fragen beantworten kann und die dann mit dem Arzt, mit dem Behandlerteam im Spital angeschaut werden können.
Kannst du ein kurzes Beispiel dieser Fragen bringen? Was wird da abgefragt?
Ja, also da werden einerseits Symptome abgefragt, wie Atemnot, Durchfall, klassische Nebenwirkungen auch auf viele Chemotherapien oder Systemtherapien. Dort werden abgefragt Daten zu Lebensqualität. Nicht jede Woche. Ich muss nicht jede Woche fragen, ob es in der Familie sozusagen, wie gut das klappt, dass man dort mit der Familie gemeinsam Unternehmungen starten kann. Das heißt, das ist ein bisschen gestaffelt. Aber es geht um Lebensqualität, Symptome und dann geht es um ein Stückchen um Funktionen im Alltag. Wie fühle ich mich als Krebspatient? Fühle ich mich weiterhin sozial integriert? Wie komme ich sozusagen mit meiner Erkrankung natürlich zurecht? Wie kann ich trotz meiner Erkrankung und Therapie meinen Alltag bewältigen? Bin ich selbstständig und nicht sogenannte Funktionen? Das sind so die Dinge, die man abfragt.
Kann ich mich als Patient oder Patientin auch gegen eine Aufnahme meiner Daten entscheiden und wird es auch gemacht?
Also, man kann das. Wir haben einen sogenannten Datenverbund. Da gibt es eine spezielle Rechtsform gegründet. Das ist auch auf der Website des Tumorzentrums unter www.tumorzentrum alles offen transparent gelegt. Das heißt, da kann jeder nachschauen. Jeder kann auch sagen, er möchte nicht ins Tumorzentrum aufgenommen werden mit seinen Daten. Dann bedeutet das, dass die Daten, die sind ja sowieso nicht im ganzen Tumorzentrum zur Verfügung, sondern nur in dem Spital, wo man behandelt wird. Aber was sein kann, ist beispielsweise, wir machen ja Tumorkonferenzen, wo Patienten besprochen werden, wo Fälle besprochen werden. Da sitzen auch Kollegen aus anderen Häusern dabei. Wenn ein Patient sagt, er möchte nicht in das Tumorzentrum aufgenommen werden, dann kann er zum Beispiel nicht in dieser Tumorkonferenz besprochen werden, wo auch häuserübergreifend Kollegen zuhören und auch mit Empfehlungen abgeben. Es ist ja eigentlich ein Vorteil für den Patienten, aber wenn der Patient das nicht möchte, kann ja auch gut sein, ist okay, dann wird so ein Fall nur im Spital betroffen. Er wird auch nicht in die Tumordatenbank aufgenommen. Es wird auch vor jedem Tumorboard die Einverständnis eingeholt, dass er einverstanden ist, dass wir das sozusagen erfassen. Also wie vor einem operativen Eingriff wird auch da eine mündliche Einholung, ein Einverständnis eingeholt. Und der Patient kann sagen, das möchte er nicht. Ich habe das bislang noch nicht erlebt, dass ein Patient gesagt hat, er möchte das nicht. Aber sozusagen, wir haben natürlich im Spital, und das bezieht sich gar nicht auf Krebspatienten, sondern oftmals auf andere Patienten, Datenauskunftsbegehren, wo ein Patient wissen möchte, wo sind seine Daten überall gespeichert und was wird von ihm gespeichert. Und das ist ja auch völlig legitim und auch richtig, dass wir das dann Auskunft geben können.
Ja. Jetzt haben wir lange über das Tumorzentrum geredet und die Tumordatenbank. Warum gibt es nicht längst eine bundesweite oder sogar länderübergreifende Datenbank? Wäre das nicht ein mächtiges Tool im Kampf gegen Krebs?
Also ich glaube, dass man gute Datenqualität nur regional erheben kann. Das kann kein Top-Down-Prozess sein, das muss ein Bottom-Up-Prozess sein. Trotzdem braucht es Top-Down-Regularien. In Deutschland gibt es ja die Vorgaben, die wesentlich stärker sind als in Österreich, also wir haben ja ein epidemiologisches Krebsregister in Österreich, da werden aber keine Therapiedaten erfasst. Da wird nur der Patient, die Krebserkrankung, das Tumorstadium ganz oberflächlich erfasst und wann der Patient verstirbt. Mehr wird sozusagen nicht erfasst. Wenn man jetzt sagt, was braucht Österreich, damit das funktioniert? In meinen Augen braucht es zwei Dinge. Es braucht letztlich aus der Medizin heraus in jedem Bundesland letztlich eine Organisationsstruktur und auch den Willen der Spitalsbetreiber, so etwas zu initiieren. Das Zweite ist, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das tun wir uns in Österreich schwer, etwas von den anderen anzunehmen, was die anderen schon entwickelt haben. Das ist irgendwie nicht sehr einfach, weil man immer das Gefühl hat, Copy-Paste, ich will das nicht, ich mache das besonders, ich stelle das selber auf die Beine. Das ist sehr schade. Es sollte so etwas geben, wie wenn es solche Modelle wie in Niederösterreich, Oberösterreich gibt, dass dann auch der Bund sagt, hey, stopp, das ist unsere Vorgabe. Wenn ihr jetzt woanders so etwas entwickelt, in einem anderen Bundesland, orientiert euch daran. Punkt. Das ist jetzt der Standard. Es bräuchte also top-down ein Stückchen Unterstützung, diesen Standard, der wo schon gesetzt ist, dass man den auch übernimmt für alle anderen Bundesländer.
Und wohin blickst du für Inspiration? Gibt es Beispiele, also Länder oder Regionen, in denen die Vernetzung von Daten im medizinischen Bereich bereits besser etabliert ist und weiter vorangeschritten?
Also in den skandinavischen Ländern ist es sicherlich ein Stückchen auf nationaler Ebene besser vernetzt. Aber der Tiefgang der Datenerhebung ist nicht so tief zum Beispiel wie in Oberösterreich. Das heißt, wir arbeiten ja in EU-Projekten jetzt inzwischen mit unserem Datenmodell und mit dem, was wir dort tun. Und was wir erleben ist, dass es in Wirklichkeit in ganz Europa nur ganz wenige Regionen gibt, wo tatsächlich in einer Tumordatenbank Daten erfasst werden nach einheitlichen Standards. Was wir ja dazu haben in Oberösterreich ist noch, dass wir für das Bundesland in den verschiedenen Fachbereichen sogenannte Leitlinien entwickelt haben. Wir sagen ja, und das machen wir ja auch transparent, das kann man ja auf der Website bei uns sehen, wir sagen ja, wie wir behandeln. Und wir können auch dem Patienten sagen, schauen Sie, Sie können nach dem Standard behandelt werden oder wir müssen bei Ihnen das ein bisschen anders machen aus den und den Gründen. Wir können das dem Patienten zeigen. Das gibt es in anderen Ländern nicht in der Art. Da wird oft auf internationale Leitlinien verwiesen, aber die internationalen Leitlinien lassen sehr, sehr viel Spielraum, lassen sehr viel offen. Das ist jetzt nicht falsch, wenn ich da die Therapie A oder B gebe, aber wenn ich die Behandlungsqualität messen will und ich behandle mal nach A, nach B, nach C, dann weiß ich letztlich nicht, wie gut ich bin. Und das ist das, was den Unterschied ein bisschen ausmacht. Bei den regionalen Leitlinien nimmt man das, was international Standard ist, und bricht das nochmal runter auf seine Region. Und das haben wir gemacht und das hat in Wirklichkeit niemand. Das macht diese Datenqualität aus.
Und ist es absehbar, dass es stärker in diese Richtung geht, auch in anderen EU-Ländern?
Ja, auch in anderen EU-Ländern geht der Weg in die Richtung. Aber dieses netzwerkartige Denken über Spitäler hinweg, das ist noch kein Standard. Also in Deutschland zum Beispiel überhaupt kein Standard. In Deutschland kämpft jedes Spital um Patienten, sage ich jetzt mal, weil es um wirtschaftliche Interessen geht. Das haben wir ja in Österreich in der Art glücklicherweise nicht. Wir müssen jetzt nicht kämpfen, wir müssen nicht Leistungen erbringen, so wie in Deutschland, damit man Geld als Spital verdient, sondern wir können wirklich da, wo wir es für sinnvoll halten, tatsächlich medizinische Behandlung machen. Das ist etwas Superschönes und ich hoffe, dass wir uns das ganz lange noch erhalten können.
Blicken wir in die Zukunft. Wir sind im Jahr 2035 und Gesundheitsdaten sind vernetzt. Auswertungen zum Wohle der Patienten und Patientinnen sind Standard geworden. Wie sieht diese Welt aus?
Also, ich versuche es zu beschreiben. Für mich ist die Welt erstmal evolutionär und nicht revolutionär. Es sind Schritte. Und ich finde, wir haben gute Systeme und können sie weiterentwickeln, dass wir da hinkommen zu dem Bild, was du sagst, dass wir die Daten noch besser nutzen können zum Wohle der Verbesserung, zum Wohle der Menschen, die Krebs haben und versorgt werden müssen. Also Evolution, Nummer eins. Nummer zwei empfinde ich, dass diese Daten transparent sein müssen. Das heißt, der einzelne Mensch kann auf diese Daten zugreifen und kann sich für sich auch sozusagen sich das Ganze anschauen. Das ist zwar sehr schwer, das werden auch nicht alle Menschen können. Uns ist das ja völlig klar. Es braucht auch Leute, die das interpretieren. Aber per se, was ich gerne hätte, wäre, dass wir Patienten fairer als bisher tatsächlich anhand der eigenen Daten zeigen können, was sie, wenn sie bei uns betreut werden, tatsächlich erwarten dürfen. Und das auf eine Form, die echter ist, sodass der Patient besser spürt, was das für ihn heißt. Im Moment ist das noch alles sehr technokratisch. Sie bekommen die und die Therapie, so und so viel Zyklen, was auch immer. Ich würde gern eine Form haben, wo Daten unterstützen, uns unterstützen. Und Daten und digital meine ich auch, egal ob Video, viele, viele Dinge. Das ist ja nicht nur die Daten, die man jetzt erhebt, um zu messen, wie gut man ist, sondern überhaupt digitale Welt, digitale Medien zu nutzen, Patienten besser verständlich zu machen, was sie erwartet, sodass sie dann auch besser Entscheidungen fällen können, wie sie behandelt werden möchten. Das fände ich natürlich extrem schön. Was ich umgekehrt erwarten würde, wäre, und das sieht man ja auch schon, dass das passiert, da hat Corona ja auch einen Vorschub geleistet, dass immer mehr Menschen mit digitalen Medien umgehen können. Und diese digitalen Möglichkeiten heißt aber auch für mich, dass Patienten aus einer passiven Rolle in eine aktivere Rolle übergehen. Also was ich mir wünsche, ist, dass mit diesen Daten nicht nur der Experte umgeht, sondern dass auch diese ganzen technischen Möglichkeiten genutzt werden, dass Patienten selber in eine Verantwortung hineinkommen, selber für sich Entscheidungen zu fällen. Das ist für, das wissen wir alle, für Österreich und die österreichische Bevölkerung noch ein sehr weiter Weg. Aber ich denke, wie ihr die Kurvenkratzer das macht, das ist genau das Richtige. Ihr holt die Leute heraus, ihr fordert sie, ihr zeigt, was alles machbar ist. Und das ist das, was ich auch natürlich gerne tun würde mit diesen Daten. Das noch mehr herausholen und sie zur Verfügung stellen. Das fände ich sehr, sehr schön.
Super, danke auch für das Lob zum Schluss. Tatsächlich setzen wir uns dafür ein, dass Patienten und Patientinnen mündig sein können und das auch akzeptiert wird. Lieber Ansgar, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Blick in die Möglichkeiten, die uns die Datenvernetzung bietet. Ich halte uns allen den Daumen, dass dein Projekt Schule macht und wir in unserem Gesundheitswesen Daten künftig besser nutzen. Und überhaupt, dass wir stärker an einem Strang ziehen. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ein großes Danke an dich für das Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch mit Ansgar war auch für dich interessant und spannend. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns eine Bewertung da. Wenn du GesundheitsrebellInnen abonnierst, verpasst du keine Episode und keine Innovation, die unser Gesundheitswesen einmal verbessern wird. Zum Schluss noch ein paar Worte über diesen Podcast. Warum mache ich ihn überhaupt? Ich habe als Journalist und während meiner Tätigkeit bei Ärzte ohne Grenzen viel Zeit in Krisengebieten verbracht. Dort habe ich darüber berichtet, wie Menschen trotz Krieg, Unterversorgung oder Naturkatastrophen medizinisch versorgt werden können. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn es wirklich wichtig ist, werden häufig auch mit den einfachsten Mitteln und viel Erfindergeist Lösungen gefunden. Was können wir daraus lernen? Können wir mit demselben Spirit auch unser Gesundheitswesen fit für die Zukunft machen? Darum geht es in diesem Podcast. GesundheitsrebellInnen wird produziert vom Kurvenkratzer Magazin mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien. Ein großes Danke an Alexander Rauscher von Apehouse Studios, der die Postproduktion macht. Das Cover Artwork stammt aus der Feder von Lena Kalinka. Veröffentlichungsmanagement Lena Horvath. Wenn du mehr über Kurvenkratzer erfahren willst, besuche unsere Website. Du findest uns unter kurvenkratzer.com. Alles Liebe und bleib gesund!